Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Am 22. September 1981 wurde im damaligen West-Berlin ein Demonstrant vom Bus überfahren, nachdem die Polizei eine Kundgebung von Hausbesetzern auseinandergeprügelt hatte. Klaus-Jürgen Rattay. Eine Erinnerung von Sebastian Lotzer auf noncarperiot.com und eine von Heinz-Rudolf Kunze.
Leben feucht und haarig, Regen in Berlin, Zimmer wie aus Kirchenwachs, während sie geschlagen über'n Kudamm ziehen.
Ein junger Mann, vielleicht auch noch ein Junge, trotzig in Vollbart und Lederjacke, steht im Hinterhof der besetzten Häuser in der Berliner Winterfeldstraße, der eher eine große Freifläche denn ein Hinterhof ist. Viele Häuser, die den Krieg überstanden haben, sind schon abgerissen. Morgen sollen hier in der Winterfeldstraße 2 besetzte Häuser geräumt werden. Man geht davon aus, dass es auch in anderen Teilen der Stadt zu Räumungen kommen wird. Die Berliner Abendschau hat ein Filmteam entsandt. Man will Impressionen vor dem großen Showdown sammeln. Ruhig und sachlich spricht der Junge in die Kamera. Er sei aus der Provinz nach Berlin gekommen, habe keinen Bock mehr auf eine Arbeit, bei der ihn der Meister zusammenscheiße, und überhaupt sei die Sache mit der Malore Mist. Er wolle sich an den Hausbesetzungen beteiligen, fände den Zusammenhalt und die Solidarität eine prima Sache und auch das Kiffen. Da umspielt ein wunderbares Lächeln seine Lippen. Auf Nachfrage räumt er ein, dass er auch Angst vor dem morgigen Tag habe. Er ist sich nicht zu stolz, zu sich, zu seinen Gefühlen zu stehen. Markiert nicht den straighten Fighter, der er nicht ist. Aber er habe auch Mut zu kämpfen, betont er noch. Nicht einmal 24 Stunden später ist Klaus-Jürgen Rattay tot.
Keiner mehr beklagt sich. Keiner klagt noch an. Die Panzerwürfel fallen aus den Wolken und spielen mit dem Pflaster, toter Mann.
Ich habe damals selbst in der Winterfeldstraße 24 gewohnt. Aus Spandau, wo wir ebenfalls ein Haus besetzt hatten, war ich in die Winterfeldstraße gezogen, wollte näher am Geschehen sein. Damals gab es eigentlich jeden Tag irgendeine Versammlung oder irgendeine Action. Das Winterfeld 24 war ein Haus mit wunderbar riesigen Wohnungen. Ich war in einer Trabantensiedlung aufgewachsen. So wanderte ich ungläubig immer wieder durch die riesigen Räume mit all dem Stuck an der Decke und dem Fußboden aus Holzparkett. Wir waren nur ein Dutzend Leute in dem Haus und nutzten nur einen Teil des Gebäudes. Von ein paar kaputten Fenstern und fehlenden sanitären Anlagen abgesehen, war es in einem sehr guten Zustand. Keiner von uns ging arbeiten, bis auf eine junge Frau, die gegenüber im alten Telegrafenamt arbeitete und eines Tages einfach bei uns eingezogen war. Wir lebten von Spenden, von geklauten Lebensmitteln und von der einen oder anderen Mark, die wir von Eltern, Freunden oder sonst woher organisieren konnten. Der Kühlschrank war eigentlich immer leer und einmal, als es ganz hart wurde, gab's Katzenfutter. Ich bin da zu meinen Eltern gefahren und habe mir dort eine Stulle geschmiert und mich deswegen geschämt. Unsere Nachbarn waren die Besetzer der Winterfeldstraße 2022. Die hatten nicht so schöne Wohnungen wie wir, aber immer einen vollen Kühlschrank. Die hatten sich ein paar Dutzend Paten an Land gezogen, unter ihnen liberale Universitätsprofessoren. Ein Pfarrer war auch dabei. Ich glaube, heute, in der 2022, gab es nicht viele Arbeiterkinder. Als es hieß, dass unsere Häuser geräumt werden sollen, sind die, also die Paten, mit ein paar Dutzend Leuten angerückt. In der 2022 gab es riesige durchgehende Balkone und am Tag der Räumung waren die randvoll mit lauter wichtigen Leuten oder solchen, die sich dafür hielten. Wir hatten keine Paten, nur ein paar Freunde, die uns am Vortag der Räumung geholfen haben, das Haus ordentlich zu verbarrikadieren. Bis in die Nacht haben wir geschuftet, aus den umliegenden Straßen Zeug von den Baustellen ins Haus geschleppt. Das große Treppenhaus war am Ende bis zum ersten Stock mit allem möglichen Material vollgestopft. Die Bullen haben später über eine Stunde gebraucht, um überhaupt ins Haus zu kommen. In der 2022 waren sie in 5 Minuten drin.
Das Leben wild vorbeigewinkt. Mit Blaulicht und geschlossenem Visier.
Ich selber war gerade unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Zweimal in der Woche musste ich auf dem Revier erscheinen, das für meine Meldeadresse zuständig war. Also habe ich mich irgendwann in der Nacht schweren Herzens verabschiedet. Ich habe alle meine Leute ganz fest umarmt und dann habe ich meine paar Habseligkeiten in ein befreundetes Haus in der Maaßenstraße geschleppt. Am frühen Morgen dann verbreitete sich die Nachricht, dass die Bullen anrücken würden. Zu meiner Enttäuschung hatten sich nur einige wenige hundert Menschen an den Häusern in der Winterfelsstraße eingefunden und so hatten die Bullen innerhalb von nicht einmal einer halben Stunde die Straßenbarrikaden unter Einsatz von Tränengas geräumt. Als klar war, dass sie gleich durchbrechen würden, habe ich mich zu meinen Freunden ins besetzte Haus in der Maaßenstraße zurückgezogen. Die Lage hat sich dann erstmal beruhigt. Wir haben Polizeifunk gehört und aus den Fenstern die Lage beobachtet. Irgendwann kam dann wieder Bewegung auf. Viele Leute sind in Richtung Bülowstraße gezogen, zur 89, dem Bobby Sands Haus. Es hieß, der Innensenator sei dort eingetroffen und wolle im geräumten Haus eine Pressekonferenz abhalten. Lummer hieß der, ist gerade kürzlich verstorben. Ein Rechtsaußen der CDU, mit Verbindungen bis hin zu organisierten Neonazis. Typ reaktionärer Kleinbürger. Klein, untersetzt, schmierig. Alle haben den gehasst, schon vor der Geschichte mit Klaus-Jürgen Rattay. Lummer war vom regierenden Bürgermeister Weizsäcker eingesetzt worden, um mit uns aufzuräumen. Ich bin da nicht mit, wegen der Haftverschonung. Das war mir der Lummer nicht wert. Deshalb kenne ich das Geschehen in der Bülowstraße nur aus Erzählungen. Irgendwann müssen sich einige wenige hundert Leute in Sichtweite zur abgesperrten Bülowstraße 89 versammelt gehabt haben. Sie haben da gestanden und Parolen gerufen. Einfach nur Parolen gerufen. Kam natürlich trotzdem der Befehl, die Straße zu räumen. Und das hieß damals in Berlin immer sofort knüppelfrei. Also sind die Leute in Panik vor den knüppelnden Bullen die Bülow runtergerannt in Richtung Potsdamer Straße. Da gibt es auch alte, unscharfe Filmaufnahmen von. Auf der Potze war natürlich voll Verkehr, sogar noch mehr als sonst, weil ja viele der umliegenden Straßen wegen der Räumungen gesperrt waren. Sind die Leute also in Panik mitten auf die Potze gelaufen, mitten in den Verkehr gelaufen, um nicht verprügelt zu werden. Klaus-Jürgen Rattay ist dann da von einem Doppeldeckerbus der BVG erfasst und mitgeschleift worden. Auch davon gibt es alte, unscharfe Filmaufnahmen. Er war sofort tot. Viele Leute haben sich an dem Ort versammelt, wo Klaus-Jürgen Rattay gestorben ist, nachdem der Leichnam abtransportiert worden war. Besetzer, Punker, Langhaarige, aber auch türkische Malocher und alte Frauen in Kittelschürze. Viele haben Blumen mitgebracht und da abgelegt. Man konnte ja das Blut noch auf dem Asphalt sehen. Haben da einfach nur gestanden und auf dem Boden gesessen. Viele haben geweint, sich in den Arm genommen und gegenseitig getröstet. Die Bullen haben dann Tränengas in die trauernde Menge geworfen und alle weggeknüppelt. Einfach so. Mit ihren Stiefeln die abgelegten Blumen weggetreten. Auch davon gibt es alte, verwackelte Filmaufnahmen.
Und wir tanzen weiter. Ewig blüht das Bier, das Leben wird vorbeigewinkt, mit Blaulicht und geschlossenem Visier.
Am Abend war dann eine große Demo, ein Trauermarsch, der von der alternativen Liste angemeldet worden war. Damals konnte man mit denen noch zusammenarbeiten, waren viele aufrichtige, ehrliche Leute dabei. Ich bin da nicht hin. Wegen der Situation mit der Haftverschonung. Weil mir klar war, wenn die nur meine Personalien kontrollieren, sitze ich wieder im Bau. Ich schäme mich heute noch dafür, dass ich nicht auf der Demo war. Aber meine Eltern sind hin. Die sind sonst nie auf Demos gegangen. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Vater Schlosser, Mutter Tipse. Immer die Sozis gewählt, außer danach. Da hat meine Mutter die alternative Liste gewählt. Die haben mir von der Demo erzählt. 10.000 Leute sind da spontan zusammengekommen und die Bullen natürlich wieder Tränengas und reinknüppeln. Meine Eltern sind dann auf der Potze in einen Hauseingang geflüchtet und mein Vater, ganz alte Schule, hat sich vor meine Mutter gestellt, damit sie nicht verprügelt wird. Meine Mutter ist danach nie wieder auf eine Demo gegangen. Die hatte einfach nur noch Horror, als sie die ganze Brutalität der Bullen erlebt hat. Meinen Vater hat das nicht so beeindruckt. Ich glaube, der war auch dabei, als sie 1965 die Waldbühne zerlegt haben bei einem Rolling Stones Konzert. Aber so ganz genau weiß ich das nicht. Er hat wenig von sich erzählt. Haben die Männer seiner Generation nicht so gehabt mit dem Erzählen. Und später konnte ich ihn nicht mehr danach fragen, weil er ziemlich jung gestorben ist. Aber ich glaube, er fand die ganze Geschichte mit den Hausbesetzungen und das sich mit den Bullen kloppen irgendwie in Ordnung. Und vielleicht war er auch stolz, dass sein Sohn da mitgemischt hat. Nach der Demo mit den 10.000 Leuten gab es noch den ganzen Abend und bis in die Nacht Randale und überall in der Stadt sind Scheiben kaputt gegangen und sogar in Spandau, wo ich herkomme, sind Molotows auf den Betriebshof der BVG und in ein Bullenrevier geflogen. Das gab es vorher nicht und auch danach nie wieder.
Das Recht muss Unrecht bleiben. Der Traum ist ausgeräumt. Die Tränen gab es gratis, doch im Häusermeer wird schnell der Schmerz zerschäumt.
In der Maaßenstraße haben sie uns noch eine Tränengasgranate direkt in den Gemeinschaftsraum geschossen. Wohl, weil ein Blumentopf oder was weiß ich aus dem Fenster geflogen ist, als die Leute vor unserem Haus einfach zusammengeschlagen haben. War ziemlich scheiße, das ganze Tränengas in so einem geschlossenen Raum. Und ein Hund war auch noch dabei, der hatte die volle Panik. Und es war gar nicht so einfach, den dann aus dem Zimmer zu schleifen. Ein paar Wochen später bin ich dann wieder zu allen Demos gegangen. Auch dann, wenn es da geknallt hat. Irgendwie war mir das mit dem ausgesetzten Haftbefehl egal geworden.
Leben feucht und haarig.
Klaus-Jürgen Rattay war mir nicht egal.
Regen in Berlin. Auf dem Gehsteig liegen Gummibären. Komm und lass uns aneinander fliehen.